Möchte mit uns beten. Vater im Himmel, mach unsere Herzen weit, unsere Gedanken offen, unseren Geist für dich, sodass wir bereit sind zu hören und mit dir ins Gespräch zu kommen. Amen. Wer von euch wird gerne gelobt? Ha? Alle? Ja? Die Kinder? Für was werdet ihr denn gerne gelobt? Ja, für gute Leistung. Ja, wenn das Essen schmeckt, genau, was fürs Nett sein, fürs freundlich sein. Ja, das wär auch mal was. Genau. Ja. Und manchmal ist auch schön, wenn man gelobt wird, wenn was nicht ganz so gut war. Ja. Also für die 3,5 in Mathe. Ja, 3,5 ist fast eine 3 und 3 ist so gut wie eine 2 und 2 ist eine 1, also top. So habe ich mir das immer schön geredet in der Schule. Aber, und dann gibt es die gegenteilige Situation, dass wir eigentlich eine Wertschätzung gerne hätten, ein Lob gerne für etwas hätten, uns erhoffen und dann kriegt man es gar nicht. Ja. Wir haben alle das Bedürfnis, dass wir gesehen werden, dass jemand uns wertschätzt, dass wir wahrgenommen, dass wir geliebt werden, dass wir eine Anerkennung bekommen, dass sich jemand uns zuwendet. Das brauchen wir in der Schule, das brauchen wir im Beruf, daheim, beim Partner, in der Familie. Ich immer nur eine gar nichts gesagt kriege oder immer eine nur auf die Nuss kriege, macht Arbeit keinen Spaß. Gehe ich nicht gern in die Schule. Und wenn daheim immer der Haussegen schief hängt, gehe ich auch nicht gern heim. Und wenn ich aber wertgeschätzt bin, dann vertrage ich auch mal, wenn geschimpft wird oder wenn ich kritisiert wird. Es geht uns heute so und ich glaube, den Menschen in der Bibel ging das gar nicht so großartig anders. Da ist eine Person, über die möchte ich heute noch mal reden. Ganz am Jahresanfang hatten wir die schon mal. Die heißt Hagar. Die Hagar ist eine Sklavin. Wahrscheinlich, als Abraham und Sarah nach Ägypten geflohen sind, dort irgendwie vom gekauft oder vom Pharao geschenkt. Also Sklavin, die muss einfach immer machen, was die Sarah sagt. Jetzt war aber das Problem, die Sarah bekommt keine Kinder. Und die waren immer ganz jung. Also die Bibel sagt, sie war richtig alt. Und dann gab es die Idee, Mensch, die Sarah könnte doch für mich ein Kind bekommen und dann gilt es wie meins. Was habe ich gesagt? Na, irgendwie habe ich es mir versprochen. Heiligabend haben sich die Engel vor den Hirten gefürchtet. Ja, wird Zeit, dass sie auch rum ist. Also, die Hagar soll für die Sarah ein Kind bekommen. Und weil es ist ja schon verrückt, gell? Also der Abraham und die Sarah, die haben so die Zusage von Gott, ihr werdet ein großes Volk werden, so zahlreich wie die Sterne am Himmel und dann hast du keine Kinder, das passt irgendwie nicht zusammen. Ich lese uns den Text mal vor. Ja, den finden wir im ersten Buch Mose. Da heißt es, Abraham und Sarah konnten keine Kinder bekommen, weil Sarah unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch meine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham ist einverstanden. Sarah gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre in Kanaan. Abraham schlief also mit Hagar und diese wurde schwanger. Als Hagar aber wusste, dass er ein Kind erwartete, wurde sie hochnäsig gegenüber Sarah und sah auf sie herab. Da beklagte sich Sarah bei Abraham: Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, der sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass diese davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie: Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn: Geh zu ihr zurück. Bleib ihre Sklavin und ordne dich hier unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, das heißt Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus: Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn von nun an der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich, wisst ihr alle, zwischen Kadesh und Beret. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. Was für eine Geschichte, oder? Also Sarahs Plan damals in der Antike war gar nicht so ungewöhnlich. Das hat jetzt nicht jeder gemacht. Das war jetzt nicht Alltag, dass man ständig die Sklaven Kinder vereint bekommen haben. Aber es war eine legitime Möglichkeit, zu Kindern zu kommen. Und die galten als einige. Das ist nicht das einzige Zeugnis in der Bibel, das wir darüber haben. Und der Abraham, der macht es mit. Wie gesagt, gar nichts Außergewöhnliches. Und die Hagar wird schwanger und soll Mutter werden. Und das sollte man doch denken, es ist eigentlich alles in Ordnung. Es läuft alles nach Plan. Familiensegen ist wieder gerade gerückt. Aber die Hagar, die wird respektlos gegenüber der Sarai und schaut auf sie herab. Denn sie wird ja Mutter und nicht die Sarah. Und sag mir mal so, wenn du Sklavin bist, ich war jetzt noch nie Sklave, aber ich war schon oft genug angestellt. Ich habe auf dem Bau gearbeitet früher als Elektriker und in der Fabrik, darauf war das bezogen. Psst. Nein, der Punkt ist es, wenn du unter bist, in der eher unteren Kategorie, dann sollte es bei manchen Situationen nicht zu sehr aufwuchsen. Also als Geselle oder als Lehrling gehen die nicht gegen Meister. Ja? Und Sklavin ist ja jetzt noch mal ein paar Stufen drunter. Ja, da sollte man gegen die Herrin nicht so sehr aufmucken. Das hat der Hagar nicht gut getan. Und die Sarah, die fühlt sich jetzt, die ärgert sich. Und der Abraham, der glänzt hier jetzt nicht gerade als der große Hausvater. Der hält sich einfach raus. Ja, der sagt nicht, hey, Hagar, nimm dich zurück. Der sagt auch nicht, Sarah, reg dich doch nicht so auf. Der geht zu seinen Schafe und hält den Mund. Und da zeigt er sich nicht als der große Patriarch, als den wir eher sehen, sondern er gibt dann der Hagar der Willkür der Sarah preis. Mach doch mit ihr, was du willst. Ja? Und das macht Sarah und im Text heißt es ja auch, sie demütigt sie, sie unterdrückt sie und zwar so schlimm, dass es die Hagar nicht mehr aushält und davonläuft. Sie flieht irgendwo hin, Hauptsache weg, alleine. Und jetzt, welche Chance hat eine schwangere Frau allein in der Wüste? Sieht nicht so gut aus. Ja. Aber dort begegnet ihr, wir kommen jetzt von Weihnachten her, da hat man es erst vom Engel oder von vielen Engeln sogar, erst bei der Maria, dann bei den Hirten und auch hier begegnet Gott durch einen Engel, der Hagar mitten in der Wüste. Im Moment des größten Verlassenseins, des größten Schmerzes, wo sie voller Panik weg ist, stellen wir das genauso vor wie diese anderen Geschichten. Es kommt einfach ein Mann und tritt zu der Hagar. Und dieser Mann aber ein Engel, Bote Gottes. Gott sieht die Hagar, er nennt sie beim Namen und er interessiert sich für sie. Und er fragt sie was. Hagar, wo kommst denn du her? Und das ist eine spannende Frage. Ja, die Frage zu hören oder sich selber diese Frage zu stellen, das kann unheimlich schmerzhaft sein. Wo komme ich eigentlich im Moment gerade her? Wo komme ich her? Was liegt hinter mir? Was ist gerade falsch gelaufen in meinem Leben, dass ich jetzt hier bin? Oder positiv gesehen, wie komme ich hierher? Womit habe ich denn das verdient, dass es mir so gut geht? Mal auch so rumfragen. Ja, wie war denn der Weg hierher? Und die Hagar, die hat keine Antwort. Vielleicht weiß es, wenn sie tief in sich reinhört, ist es selber nicht so richtig klar, was da eigentlich gerade passiert ist. Oder der Schmerz sitzt so tief. Sie antwortet nur, dass sie auf der Flucht ist. Aber wovor? Wovor fliehen wir? Ja. Bist du vielleicht letztes Jahr vor was geflohen? Weil manchmal ist es ja das Einzige, was uns spontan einfällt, davon zu laufen. Sich einer Situation zu entziehen. Ja, einem Streit daheim. Manchmal sind es ja auch Kleinigkeiten, es muss ja immer nicht die große Geschichte sein. Aber löst es die Situation, löst es das Problem? Die Hagar, die kann, kommt von der Demütigung in die Lebensgefahr. Ja, bei uns haben wir das Sprichwort, sie kommt vom Regen in die Traufe. Okay, also es wird nicht besser, es wird eher schlimmer. Es muss ja nicht immer so krass sein. Aber Flucht aus einer Situation verbessert diese meistens nicht. Und sie löst keine Probleme. Gerade bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich nehme mich selber ja mit. Ich bin ja immer noch da und oft bin ich ja Teil des Problems. Hinter Geschichte zwischen Sarah und Hagar ist ja schon die Frage, wer ist hier eigentlich Täter, wer ist Opfer? Lässt sich das überhaupt so leicht bestimmen? Ja, Hagar schaut auf die Sarah herab. Doch rechtfertigt das eine das andere? Heißt es, weil die auf mich herabschaut, darf ich entsprechend zurückschlagen, sie demütigen, sie zur Verzweiflung treiben, bis sie davonläuft? Meine Frau hat es die Tage mal mitgebracht. Hat, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, so von wegen Frau mit blauem Auge, hat dem ist halt die Hand rausgeschüttet, halt ein Mann, das passiert halt nicht. Also Gewalt in Familien, so mehrheitlich meistens von Männern gegen Frauen, umgekehrt ist eher seltener. Ja, was rechtfertigt bei einem Mann, dass er seine Partnerin schlägt? Gibt es da überhaupt eine Rechtfertigung dafür? Es gibt tatsächlich, wie gesagt, Menschen, die meinen, das wäre halt so, wäre normal. Wo ich dann sagen muss, wo leben wir eigentlich? Hagar haut auf Gottes Frage keine Antwort. Was willst du auch sagen, wenn du aus lauter Verzweiflung weggelaufen bist? Die Frage hat aber einen zweiten Teil. Wo willst du denn eigentlich hin? Spannende Frage, oder? Du sitzt an einem kleinen Wasserloch mitten in der Wüste und nichts um dich herum, nichts als Sand. Hagar ist perspektivlos. Sie hat keine Zukunft. Und sie ist dann in der Wüste gelandet. Gefühlt ging es mir 2023 mehrmals so. Das Gefühl hatte, ich stecke fest, nichts als Sand am Horizont. Wie oft ist euch so ergangen? Gedacht habe, sei ich nur Wüste um mich rum. Geht nicht vorwärts, geht nicht rückwärts, geht nicht links, geht nicht rechts. Die Welt versinkt im Chaos, ich selber stecke bei irgendwas fest, die Gemeinde bewegt sich nicht, in der Familie gehe ich unter. Wie oft ging es euch so, dass da nur Sand war? Und da sitzt du dann am Wasserloch an deinem Glauben, so ein bisschen was, wo noch da ist und drumherum nichts. Das fühlt sich erstmal nicht gut an. Das Geheimnis in unserer Geschichte liegt bei der Begegnung an der Quelle. Gott sieht Hagar nicht mit Sarahs unbarmherzigen Augen. Er schaut ganz liebevoll auf sie, wie ein Vater. Er kümmert sich, ja, um nochmal ein anderes Bild zu gebrauchen, wie ein guter Hirte. Gott ist es auch völlig egal, was die Hagar gerade für ein Chaos im Leben hat und was sie aus der Bahn geworfen hat. Das schaut er nicht an. Er ist größer, er steht drüber. Er hat einen anderen Blick, aber er verliert Hagar nicht aus dem Blick. Weil er Hagar sieht, gibt er auch ihr eine Verheißung, welche ihr eine Zukunft, eine Perspektive gibt. Gott spricht zu ihr, der Sohn, des Kindes, du bekommen wirst, das wird ein Sohn sein. Und der wird frei sein. Frei wie ein Wildesel steht eigentlich da, ungezähmt, der ist nicht einzufangen. Der wird nicht unterdrückt sein, wie du es bei Sarah erlebt hast. Gott gibt der Hagar aber auch den Auftrag, geh du zurück, weil sonst wirst du nicht überleben. Ja, stell dich der Herausforderung und ordne dich unter. Gib dich in diese bestehende Ordnung rein. Du bist eben mal Sklavin. Das lässt sich jetzt nicht ändern. Aber dein Sohn, der wird frei sein. Das heißt, für Hagar nicht weiter wegzulaufen, sondern sich dem zu stellen. Zu Abraham und Sarah zurückzukehren. Heute haben wir eine andere Ordnung wie damals. Heute würden wir vermutlich einen anderen Rat geben. Ja, gerade wenn ich es ans Thema Ehe oder so und Gewalt in der Ehe oder Familie ging, raten wir heute ganz anders als noch vor 100 Jahren. Da ist heute Zurückgehen und Erdulden nicht mehr unbedingt der Rat der Wahl. Wir suchen andere Lösungsansätze, versuchen andere Perspektiven zu eröffnen. Aber Sarahs Perspektive war die für ihren Sohn. Gott gibt ihr eine Perspektive ihrer Zeit und ihrer Situation gemäß und sagt, dein Sohn, der wird frei sein. Habe ich schon wieder Hagar. Ihr wisst, wen ich meine, Katastrophe. Und dann folgt eben hier der Vers aus unserer Jahreslosung, der das ganze Jahr hier vorne hing. Du bist ein Gott, der mich sieht. In der Wüste, in meiner Hilflosigkeit, da wo ich nichts mehr sehe außer Sand, da hast du mich gesehen. Hagar drückt ihre Reaktion auf diese Begegnung mit Gott aus, indem sie ihn lobt und anbetet. Sie nennt Gott einen Gott, der sie sieht. Sie spricht aus, wie sie Gott in dem Moment erlebt hat. Auch wir können das für uns in Anspruch nehmen. Dass er der Gott ist, der mich sieht, der mir eine Perspektive gibt und in dem ich mich in schweren Zeiten halten kann. Und nicht nur in diesen. Ja? Wenn wir jetzt auf das Jahr 2023 zurückschauen, können wir vielleicht rückwirkend an manchen Punkten sagen, du bist ein Gott, der hat mich gesehen. Lassen Sie mal einen Moment stillhalten und nachdenken. Wo hattet ihr Situationen, wo man vielleicht auch erst im Rückblick sagen kann, ja, da hatte Gott ein besonderes Auge vor mich, da habe ich diese Erfahrung gemacht, dass Gott mich sieht. Und wenn jemand da ist, der sagt, ach, da war eine Erfahrung, die möchte ich gern teilen, dann können wir das jetzt auch hier gerne machen. Das Mikrofon habe ich noch hier. Denkt mal nach. Anscheinend hat meine Frau was. Matthias?
So, erstmal hallo, alle, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, also, ihr wisst ja, dass unsere Jüngste dieses Jahr geheiratet hat. Die ist jetzt im Dezember 24 geworden. Dann haben wir ja noch einen Sohn mit 25 und einen Sohn mit 27. Wir haben uns total für die Miriam gefreut, dass sie glücklich ist. Wir finden unseren Schwiegersohn ganz toll. Und ich habe gar nicht gewusst, warum bin ich traurig? Warum geht es mir nicht gut? Die Hochzeit war sehr schön. Ich habe mich wirklich mit den beiden gefreut. Ich habe ein paar Tränchen verdrückt, so nach innen, weil es einfach so schön war, wie die zwei glücklich sind. Ja, und dann im Nachhinein habe ich gemerkt, ja klar, was mich jetzt so umtreibt, das war jetzt so eine Abnabelung. Meine jüngste Tochter, die ist einfach erwachsen. Das habe ich vorher natürlich auch schon gewusst. Man merkt es ja, wenn die Kinder nicht mehr daheim wohnen, ne? Und ich musste da durch diesen Prozess durch und bei allem, was mich gefreut hat, zu sehen, wie unsere Kinder ins Leben reinwachsen, war es auch schwer, diesen Schritt zurückzugehen. Ne? Ich bin ja schon so ein bisschen eine Mutti, die dann fünfmal fragt, ach, hast du alles und ach, ich hab dich lieb und dies und dieses. Da trete ich jetzt zurück. Ich bin nicht mehr zuständig für den Alltag meiner Kinder. Die sind zuständig für sich selber. Und wo mir das dann so klar war und wo ich das dann so mitgekriegt habe, dass da mein Weg jetzt ist, dass ich auch innerlich loslasse, nicht nur vom Kopf her und nicht nur von dem, was ich ja sowieso weiß. Ne? Also ich habe mich immer als eine Mama gesehen, die nicht so klammert, habe ich gedacht, haben meine Kinder teilweise auch so erlebt, aber teilweise war ihnen dann mein Überschwang dann doch mal ein bisschen zu viel. Und ich glaube, dass Gott mich da einfach hat in so einem Wachstumsknoten hat erstmal stecken lassen, dass ich das ganz bewusst sehe. Jetzt ist ein anderer Rhythmus für mein Leben gefragt. Jetzt ist für die Kinder ein anderes Kapitel aufgeschlagen. Und nach diesem Wachstumsknotenstau habe ich auf einmal wieder unheimlich viel Energie gehabt und habe einfach auch wieder so ganz neu Sachen entdeckt, was mir Spaß macht. Einfach, weil ich da durch bin und weil ich diese Reflexion dann hatte, ja, okay, das ist jetzt Abschied nehmen. Ja, und ich denke, so ist unser Leben. Immer wieder neu Hallo sagen zu den neuen Menschen, Abschied nehmen zu denen, die gehen. Und in jeder Form, ob die Menschen nur kurz einen begleiten, ob man welche geschenkt kriegt, weil sie geboren werden oder welche beerdigen muss, egal in welcher Form. Ja, es geht immer weiter. Und zum Glück sind wir dann irgendwann mal alle im Himmel, je nachdem, wo wir sind. Nee, also ich bin sehr glücklich, dass dieser Weg weitergeht und dass Gott da schon den Platz hat für alle, die an ihn glauben.
Witzig ist, dass wir ohne Absprache, wir haben überhaupt nicht drüber gesprochen, ich genau das Gleiche aufgeschrieben habe. Anders, aber ja. Wo ist ein Gott, wie es das erste war, Miriam Hochzeit. Hat jemand noch was anderes? Er sagt, das war eigentlich jetzt so ein Ding, da habe ich so eine Erfahrung gesammelt. Da war Gott plötzlich besonders da. Ist okay.
Ich war im September in Bochum bei einem Kongress von der Kreativen Kirche und ich stand in einer Halle mit, ich glaube, es waren 2.500 Leute und wir haben Gott gelobt und zu ihm gesungen. Und in dieser Halle zu stehen und zu wissen, dass Gott mich sieht, wie ich da stehe, wie ich zu ihm singe. Das hat mich sehr überwältigt in dem Moment. Weil in der Halle waren viele Menschen, dann wird einem bewusst, ich bin ja nicht allein auf dieser Erde. Und er sieht mich mit allem, was ich in meinem Leben mit rumtrage. In allem, was ich ihm vor die Füße werfe. Mit allem, wofür ich ihm danke und worum ich ihn bitte. Das war mein Erlebnis in diesem Jahr, wo Gott mich gesehen hat.
Keiner mehr? Ja, ach, Entschuldigung. Soll ich es dir bringen oder kommst du vor? Habe ich nicht gesehen, sorry.
Ihr wisst ja, dass ich seit Mitte des Jahres in etwa ein anderes Auto fahre. Das habe ich nicht gewechselt, weil ich gerade Lust dazu hatte oder weil das Geld, der Geldbeutel übergequollen ist, sondern ich könnte eigentlich sagen, weil Gott mich gesehen hat. Der Ursprung dazu war, ich kam von einer Kontrolluntersuchung, war froh, dass das Ergebnis also gut war, man müsste sagen negativ war. Und auf dem Heimweg auf einmal qualmt das Auto und bums, zu schnell konnte ich gar nicht handeln oder was, steht es in Flammen. Und da ist es mir unter dem Hintern abgebrannt. Ich bin rausgekommen, es ist alles gut gelaufen und wie gesagt, die ganze Situation, dass man da nun jetzt nicht, so ganz weg das wegsteckt. Mir ging es jedenfalls nicht so, dass ich das gleich wegstecken konnte. In dem Moment war ich sehr, sehr aufgeregt und glücklicherweise, ich wusste, dass mein Sohn, der ist vom Technischen da, ihr kennt ihn ja, da ist er bewandert und ich habe den erstmal angerufen, ich wusste, dass er zu Hause ist. Der hatte auf der anderen Seite auf mich gewartet, weil ich ihn wohin fahren sollte. Und von der Warte aus habe ich ihn auch gleich erreicht, weil er dachte, ich bin jetzt da für ihn. Und im Gegenteil, er sollte für mich da sein. Er kam auch sofort und bekam die Feuerwehr und alles drum und dran. Ich glaube, das sind Situationen, wenn du die erlebt hast, wo du wirklich dann, gleich habe ich es nicht gedacht, aber dann ins Denken kommst und sagst, hier waren andere Kräfte am Wirken. Hier hat Gott mich gesehen. Und dass er mich gesehen hat, dafür bin ich von Herzen dankbar. Kann ihn danken und loben. Und es hat dann auch geklappt, dass ich ein Auto gekriegt habe. Es hat lange gedauert. Ich brauche eins mit Automatik. Und die waren nicht so rar gesät, aber naja. Es ist letztlich alles wunderbar gelaufen. Grund zum Dank, er sieht uns.
Vielen Dank. Das sind die großen und die kleinen Dinge. Und wenn wir ein bisschen nachdenken, denke ich, fällt uns so einiges im Lauf des Jahres ein. möchte zum Schluss mit uns beten. Vater im Himmel, voller Dank schaue ich zurück auf das vergangene Jahr. Ich danke dir für die vielen kleinen und großen Highlights, die ich erleben durfte. Ich danke dir auch für die Horizonte und Perspektiven, die du mir eröffnet hast, vor allem dort, wo ich sie gar nicht gesehen habe. Steh du mir bei, dass ich auch im kommenden Jahre an dir als meiner Quelle festhalte. Lass mich immer wieder neuen Mut schöpfen aus dir, gerade wenn alles hoffnungslos erscheint. Amen.